Deutschlandfunk.
Und in Berlin bei der Landes-AfD sind wir mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner verbunden. Gestärkt sind bei dieser Wahl und absehbar auch bei der nächsten in Thüringen die Spitzenkandidaten, die dem rechten Flügel der Partei zuzuordnen sind. Frau Lindner, werden die ihr Gewicht künftig stärker in die Waagschale der Gesamtpartei legen?
Das ist natürlich die große Frage, die die AfD im Moment umtreibt. Ende November wird die AfD, wird diese Partei einen neuen Bundesvorstand wählen. Und das ist auch das Datum, worauf sich im Moment sehr, sehr vieles konzentriert, wo diese Wahlen in Sachsen und Brandenburg und dann später Ende Oktober in Thüringen natürlich die Flügelkandidaten stärken können. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es sind, wie zum Beispiel Andreas Kalbitz das Ergebnis genannt hat, es sind stabile Ergebnisse. Sie sind sicher der Zweitplatzierte, sind auch in der Konkurrenz auch zu den Regierungsparteien, ja. Aber sie haben das, worauf man ja lange Zeit auch gehofft hatte, auch angesichts der Umfragen ja auch hoffen konnte innerhalb der AfD, nicht erreicht, stärkste Kraft zu werden. Also das heißt, diese letzte Dominanz hier auch zu erringen. Das war natürlich auch Thema hier auch bei zum Beispiel Björn Höcke, der hier war, der hier aufgetaucht ist bei dieser Veranstaltung des Landes. Verbandes Brandenburg, auch im Land Brandenburg. Und er wollte sich dazu nicht äußern, hat gesagt, das müsse man dann später klären. Ich konnte mit Georg Pasterski noch sprechen, der ist Landesvorsitzender in Berlin, auch stellvertretender Bundesvorsitzender. Auch der hat sich abwartend gezeigt, hat gesagt, nun ja, das müsse die Partei dann erstmal mit sich besprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Partei nach diesen Wahlkämpfen, die die Partei ja auch einen hinter dem gemeinsamen Ziel, dass diese Machtkämpfe dann mit aller Macht zurückkommen werden, zum Beispiel in der Sozial- und in der Rentenpolitik. Und man hat das eben ja auch gesehen, dass relativ wenige Wähler der AfD zutrauen, die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit zu haben, zum Beispiel beim Thema Pflege, beim Thema Umweltschutz. Da hat die Partei, da hat die AfD ja noch kein konsistentes Programm. Möglicherweise hat das auch dazu beigetragen, dass sich Wähler und Wählerinnen dann für andere Parteien entschieden haben.
Und damit zu Johannes Kuhn im Karl-Liebknecht-Haus. Wir blicken auf die Linke in Sachsen von 18,9 auf zuletzt, jetzt fehlt mir gerade die Zahl, 10, glaube ich, war es ungefähr, zurückgegangen. Und in Brandenburg hatten wir ein Ergebnis von 18,6 auf 10,6. Genau, jetzt habe ich es hier. Johannes Kuhn, wie erklären sich Politikerinnen und Politiker der Linken das Abschneiden in beiden Bundesländern?
Ja, hier im Karl-Liebknecht-Haus hat die Debatte schon begonnen, eigentlich schon relativ zeitnah, nachdem die ersten Prognosen, dann die Hochrechnungen draußen waren. Man hatte ja damit gerechnet, Stimmanteile zu verlieren, aber unter 11%, Sie haben es gesagt, in beiden Bundesländern, das ist schlecht für eine Partei, die in den östlichen Bundesländern den Anspruch hat oder hatte, Volkspartei zu sein. Woran lag es? Bernd Rieksinger, der Vizeparteichef, der Co-Parteichef, hat von einem Mobilisierungsproblem gesprochen. Man hat ja in Brandenburg zum Beispiel nicht nur an AfD und Grüne verloren, sondern sogar an die SPD. Der Fraktionschef Dietmar Bartsch, der hat ganz klar gesagt, man hat sich zu sehr mit dem vorgezogenen Kohleausstieg zu sehr an den Grünen orientiert. Und Katja Kipping, die in Dresden ist, die sprach von einer neuen Form von Protestwählern, die sich eben bei den Linken nicht mehr abgeholt fühlen. Und für sie ist das Ergebnis natürlich besonders schmerzlich, denn sie hatte im Wahlkampf sehr viel Zeit in ihre sächsische Heimat investiert. Und bei der ganzen Debatte geht es letztendlich auch um Identität. Man ist nicht mehr die Kümmererpartei. Im Wahlkampf wurde das von den Spitzenkandidaten auch immer so ein bisschen angesprochen, ob man weiterhin sich stark genug als Ostpartei ausrichtet, ob man in Brandenburg, wo man ja zwei Legislaturperioden rot-rot in der Regierung hatte, genug für die ländlichen Regionen gemacht hatte. Und da wird man jetzt bei den beiden Bundesländern auf die einzelnen Wahlkreise gucken. Natürlich besteht nämlich die Gefahr, dass man jetzt zu einer Partei wird, die im Osten auf dem Land wenig holen kann und ihr Klientel vor allem in den Städten und den Speckgürteln findet. Und das ist natürlich sehr weit weg von dem einzigen Volksparteianspruch. Wenn wir von Konsequenzen reden, das wurde heute unter der Hand häufiger erwähnt von den Parteimitgliedern, dass das irgendeine Form von Konsequenzen haben muss. Wie die aussehen kann, wird sich eher nach dem 27. Oktober abzeichnen, denn da ist Landtagswahl in Thüringen und da stellt man mit Bodo Ramelow den einzigen linken Ministerpräsidenten.
Und wir blicken auf die CDU in Sachsen von 39,4 auf 32 und in Brandenburg von 23 auf 15,7. Einen positiven AKK-Effekt wird man für das Wahlergebnis der CDU dabei nicht erkennen können. Stefan Detjen bei der CDU in Berlin. Mit welchen Folgen für die Bundesvorsitzende?
Naja, der Druck auf Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt. Die CDU steht nach wie vor unter Spannung. Aber dieses Ergebnis und vor allen Dingen nach Sachsendorf Zeit, das schaut man natürlich in der CDU jetzt ganz besonders. Also dieses Ergebnis, die Möglichkeit, die Macht für den Ministerpräsidenten Kretschmer dort zu erhalten, erlaubt es der Parteiführung natürlich zunächst mal zu sagen, dass der Kurs einer scharfen Abgrenzung von der AfD, der auch auf Druck aus dem Adenauerhaus, aus der Zentrale hier in Berlin, auf den sächsischen Landesverband ausging, dass dieser Kurs dazu geführt hat, dass die CDU sich dort in den letzten Wochen des Wahlkampfes noch mal deutlicher, als das zunächst möglich schien, von der AfD abgesetzt hat. Also man wird sich einerseits bestätigt fühlen, aber andererseits, und das kam natürlich auch in allen Stellungnahmen hier zum Ausdruck, weiß man, dass man diesen Wahlabend nur mit, wie es auch hier immer wieder hieß, mit gemischten Gefühlen, mit dem Blick auf ausgesprochen schwierige Ergebnisse verarbeiten kann. Und es ist ganz klar, dass dieser Wahlabend es nicht erlaubt, zu sagen, irgendjemand habe ein Patentrezept gefunden, um mit der Bedrohung von rechts durch die AfD umzugehen. Die Diskussion, wie sich die CDU weiter gegenüber der AfD verhalten muss, die wird die Partei in den nächsten Wochen und Monaten auch mit Blick auf die nächste kommende Landtagswahl dann im Oktober in Thüringen weiter prägen. Aber wie gesagt, Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Team, ihre engsten Vertrauten, die hier den Kurs maßgeblich seit dem Sommer vorgegeben haben, die kriegen hier zunächst mal ein Stück Entlastung und sie kriegen mit Blick auf Sachsen jedenfalls auch Argumentationsmaterial zu sagen, dieser Kurs war jedenfalls nicht falsch. Er hat uns am Ende geholfen.
Herr Dietjen, mit Blick auf das Ergebnis der SPD, wie schätzt man bei der Union die Stabilität der Bundesregierung ein?
Ich glaube, da macht sich keiner Illusion. Das ist eine Bundesregierung auf Zeit. Aber niemand, mit dem ich gesprochen hatte, wagte irgendeine Prognose, was da bei der SPD passieren wird. Da blickt man jetzt wirklich gespannt auf das, was sich da im Wettlauf der Kandidaten bei der SPD abspielen wird und was das dann für die Große Koalition bedeuten wird. Ich glaube, aus Sicht der CDU bereitet man sich auf alle möglichen Szenarien vor. Und das heißt, ein möglicherweise schnelles Ende, das mit der Entscheidung über einen neuen SPD-Vorsitz herbeigeführt werden könnte, aber auch auf die Option, dass sich die SPD nochmal durchringt, dann möglicherweise unter Führung von Olaf Scholz in der Großen Koalition zu verbleiben. Und natürlich, wenn man hier mit CDU-Politikern spricht, dann wird auch darüber diskutiert schon, was würde eigentlich ein Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition bedeuten. Auch da hören wir nach wie vor ganz unterschiedliche Szenarien. Nach wie vor ist uns allen im Ohr die Bundeskanzlerin, die auf einer Bühne und hinter den Kulissen immer wieder gesagt hat, wenn die SPD aussteigt, dann heißt das schnelle Neuwahlen. Aber es gibt auch in der CDU Stimmen, die sagen, dann wäre doch unter den jetzigen Umständen auch nach wie vor noch mal eine Minderheitsregierung eine Option.
Damit zu den Grünen, zu Barbara Schmidt-Matern. Das grüne Kernthema, der Klimaschutz, ist gerade in aller Munde. Werten die Grünen ihre Wahl- und Umfrageerfolge auch heute Abend als glücklichen Zufall?
Nein, als glücklichen Zufall, das kann man sicherlich nicht sagen. Robert Habeck sagte hier vorhin wenige Minuten nach 18 Uhr, man muss da jetzt nicht herumheulen. Das ist also ein Versuch, dieses dann doch nicht so gute Wahlergebnis, wie man es sich ursprünglich erhofft hatte, dann doch aufzufangen. Aber man merkt schon an der Wortwahl, man muss jetzt nicht herumheulen, dass da natürlich eine gewisse Enttäuschung da ist bei den Grünen. Sie räumen hier auch ganz offen ein, in der Bundeszentrale in Berlin zu sagen, wir tun uns immer noch und weiterhin schwer im Osten. Aber wir haben einen großen Schritt nach vorn gemacht, so hier heute Abend die Lesart. Wir müssen auch endlich nicht mehr vor der 5%-Hürde zittern, wie es eigentlich traditionell fast im Osten bei den Grünen immer der Fall war bei Landtags- und Bundeswahlen. Wir sind jetzt eine gesamtdeutsche Partei, das war hier heute Abend auch viel zu hören. Und die Grünen verweisen immer wieder darauf, wie stark die Mitgliederentwicklung nach oben gegangen ist, gerade in den ostdeutschen Bundesländern in den letzten 12 Monaten. Die Frage ist jetzt, und da richten sich schon heute Abend hier alle Blicke drauf, was mögliche Regierungsbildungen angeht in Sachsen und Brandenburg, ob die Grünen da zum Königsmacher werden. Es ist jetzt schon erkennbar in vielen Appellen und ersten Stellungnahmen, gerade auch von Robert Habeck, dass da der Druck auf die CDU erhöht werden soll. Die soll ein klares Bekenntnis abliefern, sich nicht in irgendeiner Art und Weise mit der AfD zusammenzutun. Und wenn man sich dann andersrum mit den Grünen annähert, in Sachsen wie auch in Brandenburg die SPD mit den Grünen, dann wird es schwierig werden mit den Themen. Ob das in Sachsen das Stichwort Polizeigesetz ist, das Thema Verkehr, der Ausbau von Bahnstrecken, der Ausbau der erneuerbaren Energien oder das ganz große Thema Klimapolitik an sich, das wird schwierig in beiden Bundesländern.
Und wir schauen auf die SPD. In Sachsen einstellig von 12,4 auf 7,6. In Brandenburg wohl die Regierung gerettet, aber auch minus 5 von 31,9 auf 27,2. Gleichzeitig, Frank Capellan sucht die Partei Vorsitzende. Sie hadert, wir haben das gehört, schon mit der schwarz-roten Koalition. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Tagen und Wochen?
Also nach diesem Wahlergebnis, insbesondere in Brandenburg, gehen hier im Willy-Brandt-Haus eigentlich viele davon aus, dass sich die GroKo-Debatte ein wenig beruhigen wird. Also die SPD kann da mal durchatmen. Seit langem ist diese Partei nicht der Wahlverlierer eines Sonntags. Und mit Blick auf Brandenburg wird man dann sagen können, seht her, Regieren zahlt sich aus. Da bekommt möglicherweise auch ein Vizekanzler Olaf Scholz, der ja die Nahles-Nachfolge antreten möchte, etwas Oberwasser, obwohl das natürlich nur die halbe Wahrheit ist, da wir ja gesehen haben, diese Polarisierung, die in beiden Ländern vorangetrieben wurde. Also wollt ihr wirklich, dass die AfD stärkste Kraft wird, oder bleibt ihr nicht doch lieber bei den Regierungsparteien, bei SPD in Brandenburg und der CDU eben in Sachsen? Also diese Polarisierung hat ja sich offenbar ausgezahlt und die Mehrheiten und die Regierungsmehrheiten bestehen lassen in beiden Ländern. Ich glaube, da bringt es eher auf den Punkt, was Achim Post, Chef der NRW-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, unter den Sozialdemokraten gesagt hat. Das war ein Arbeitssieg für die Demokratie, dass man eben die AfD auf die Plätze verweisen konnte, das mit Ach und Krach dann auf der Zielgeraden doch noch geschafft hat. Man schaut jetzt natürlich auf die weitere Entwicklung in Sachen Parteivorsitz. Da haben wir die Regionalkonferenzen am Mittwoch, die erste in Saarbrücken, wo sich die Kandidaten präsentieren werden. Und da gibt es ja unter denen viele, die sagen, wir müssen sofort raus aus der GroKo. Aber ich glaube, denen ist so ein bisschen doch der Wind aus den Segeln genommen worden, insbesondere durch das Wahlergebnis in Brandenburg. Was Sachsen angeht, da hört man sehr viel Gutes über Martin Dulich, den Spitzenkandidaten dort. Da sagen viele hier, der hat verhindert, dass wir unter die 5%-Hürde gerutscht sind. Also da ist man doch in vielerlei Hinsicht bei der SPD sehr bescheiden geworden.